Herzlich willkommen zur neuen Folge des New Work Talk, des Podcasts für Entscheider. Die Arbeitswelt befindet sich in einem großen Wandel und wir fragen uns, wie werden wir in Zukunft arbeiten? Welche Herausforderungen bringt der Wandel für Unternehmen und Mitarbeitende? All diese Fragen diskutieren wir mit spannenden Experten. Heute freuen wir uns besonders über Ralf Scheer. Ralf Scheer ist seit 2008 Partner bei Drees und Sommer. Drees und Sommer ist eines der führenden Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementhäuser in Europa mit über 3.800 Mitarbeitern an 46 Standorten. Herzlich willkommen, Herr Scheer.
Herzlich willkommen. Es freut mich, dass ich heute dabei bin.
Klasse.
Lieber Ralf, wir kennen uns ja aus dem Beirat der Hochschule Biberach und vielleicht zum Einstieg erzähl uns mal ein bisschen zu deinem Werdegang und beantworte uns die Frage, wie wird man Partner bei Drees und Sommer?
Das ist eine komplexe Frage. Ich versuche sie einfach zu beantworten. Ich sage immer, ich bin schon immer bei Drees und Sommer. Ich habe nämlich schon als Student 1993 bei Drees und Sommer begonnen. Sommer und Drees waren damals meine Professoren und so kam eigentlich der Kontakt. Ich bin dann danach auch geblieben sozusagen und als Ingenieur dann eingestiegen, habe klassisch Projektmanagement gemacht, habe viele Einzelhandelsprojekte betreut, was ja immer sehr anspruchsvoll ist. Und 2005 bin ich dann gefragt worden, ob ich nach Wien möchte, die Gesellschaft aufzubauen. Kinder waren klein, das haben wir dann gemacht, bin mit Sack und Pack umgezogen nach Wien, haben unser Haus vermietet und das habe ich dann 6 Jahre gemacht. Habe, sage ich mal, ja, so die Standards aus Deutschland eingeführt, habe Mannschaft aufgebaut, habe auch das Glück gehabt, tolle Projekte akquirieren zu können. Dann ging es 2011 wieder zurück nach Stuttgart und in der Zeit bin ich dann auch Partner geworden. Also ich habe im Prinzip Österreich erfolgreich aufgebaut, habe mich auch um die Osteuropa-Länder mitgekümmert und dann hat man gesagt, das ist im Prinzip ein Thema, was gut in die Partnerschaft passt. Seit 2008 bin ich dann Partner geworden. Und als ich zurückkam, war ich dann verantwortlich für die Retail-Projekte, weil ich da ja auch sehr viel Erfahrung hatte. Das habe ich dann auch lange Jahre gemacht. Und wir haben uns jetzt vor 5 Jahren neu aufgestellt bei Drees und Sommer nach Standorten. Und da habe ich dann die Standortverantwortung für Baden-Württemberg übernommen. Und das mache ich bis heute. Also ich bin quasi vom Projektmanagement so ein bisschen weggekommen und verantworte jetzt im Prinzip alle Leistungen, die von Drees und Sommer in Baden-Württemberg erbracht werden.
Das hört sich voll super spannend an. Vielen Dank. Also wir haben im Vorfeld vereinbart, dass wir uns duzen oder ein gepflegtes Du halten. Ralf, vielen Dank für deine spannende Einleitung. Ich habe mal folgende Frage, wenn wir jetzt auf das Thema New Work überleiten möchten oder werden. Wie bist du denn persönlich? Also ich meine jetzt nicht als Partner, nicht als Geschäftsführer, nicht als Hauptverantwortlicher, sondern du persönlich mit dem Thema New Work in Berührung gekommen.
Also New Work hat mich natürlich seit meiner Führungsaufgabe beschäftigt. Damals hieß das natürlich noch nicht so, aber man hat sich natürlich immer überlegt, wie muss eigentlich eine Räumlichkeit optimal aussehen, dass meine Mitarbeitenden gut zusammenarbeiten, sich wohlfühlen, eine hohe Leistung erbringen. Von daher hat mich das eigentlich seit 2005 beschäftigt. Und in Stuttgart haben wir dann relativ früh das non-territoriale Büro eingeführt im Projektmanagement. Das heißt, ich bin da auch sehr früh, sage ich mal, dazu gekommen, dann keinen festen Arbeitsplatz mehr zu haben. Und das war natürlich damals schon noch ein echter Change-Prozess, weil das wirklich neu war. Wir haben aber dann mit einem guten Change-Management die Mitarbeitenden da ganz gut mitgenommen. Und klar, am Ende gibt es immer 5%, die natürlich voll dagegen sind. Die hat man einfach immer, aber ansonsten haben wir das gut hingekriegt. Und selbst die finden das mittlerweile gut. Also das war vielleicht so der größte Einschnitt bei mir persönlich, was das Thema New Work angeht.
Jetzt hast du natürlich die Herausforderung, als Führungskraft Menschen, Mitarbeitende zu führen in dem Thema. Erzähl uns mal aus deinem Arbeitsalltag. Also wie viel arbeitest du präsent? Wie viel bist du in Meetings? Wie sind jetzt vielleicht die Meetings organisiert, gestaltet? Also was heißt für dich Praxis heute New Work?
Also bei mir ist es einfach ein ganz großer Blumenstrauß an verschiedenen Themen. Ich sitze natürlich auch klassisch noch an dem Schreibtisch, den ich mir dann morgens aussuche, wo ich einfach sage, möchte ich eher kommunikativ heute sitzen in dem offenen Bereich oder muss ich konzentriert arbeiten? Also das gibt's natürlich auch, aber das ist vielleicht 20% meiner Tätigkeit, würde ich mal sagen. Ich habe natürlich unwahrscheinlich viele Meetings. Das hat sich schon radikal geändert. Das heißt, die nahezu 100% Präsenzmeetings sind, denke ich mal, jetzt so grob halbe halbe. Also intern hat man natürlich schon auch noch viele Präsenzmeetings. Gerade bei Akquisitionen, wenn man Kunden neu kennenlernt, hat man auch noch viel Präsenz. Aber ansonsten so in den Routinebesprechungen sind wir natürlich auch übergegangen, sehr viel digital zu machen, was sich auch wirklich bewährt hat. Also ich bin großer Freund von der Mischung. Ja, also ich möchte nicht nur digital machen, weil dann fehlt ein Element, vor allem so der Smalltalk davor, danach, die Interaktion, aber nur Präsenz und, sage ich mal, ständig am Flughafen und im Bahnhof ist natürlich auch nicht die Lösung. Also von daher ist das eigentlich so mein Arbeitstag und da Dresden Sommer in Baden-Württemberg sehr groß ist, mit 1400 Mitarbeitern bin ich da natürlich dann auch in verschiedenen Häusern unterwegs. Ja, von daher ist es immer sehr abwechslungsreich.
Du hast jetzt die Mitarbeiterzahl gerade angesprochen, dass ihr wahnsinnig viel digital arbeitet, aber natürlich auch in Präsenz, also gerade was das Thema kulturelle Bindung des Unternehmens angeht und so weiter. Wenn du heute 2, 3 Headlines nennen müsstest, was muss eine heutige Führungskraft, ja, unter dem bekannten Buzzword New Leadership letztendlich aufweisen? Was gehört für dich da zu den Top 3?
Also Top 1 ist, dass man das tut, was man predigt, persönlich, selber, finde ich den allerwichtigsten Punkt, weil das ist die Grundlage für alles, wenn man über Führung spricht, aus meiner Sicht. Klar, man muss ein Klima schaffen, wo die Mitarbeitenden eine psychologische Sicherheit empfinden, um alles sagen zu können, weil ich der festen Auffassung bin, nur wenn wir quasi alles zulassen, werden wir auch die besten Lösungen finden. Ja, also das ist auch bei mir persönlich jetzt eine große Aufgabe am Standort. Und dann ist natürlich schon jetzt die Herausforderung dazugekommen, dass man die Führung nicht mehr nur im persönlichen Gespräch macht, sondern auch digital. Und das ist sicher auch nochmal eine Herausforderung, wo ich immer noch dran arbeite, das zu optimieren. Aber das sind vielleicht so die 3 wesentlichen Themen.
Wenn ich da nochmal ganz kurz eine Rückfrage stellen darf zu deinem zweiten Punkt, also zu dem Thema, sagen wir, Offenheit gegenüber Neuem, ja. Wie seht ihr das bei euch im Hause, Dresden Sommer, mit dem Thema Fehlerkultur?
Ja, da haben wir sicher noch Optimierungspotenzial, muss ich, glaube ich, ganz offen gestehen. Wir haben das Thema identifiziert. Wir arbeiten jetzt im Führungsteam in Baden-Württemberg seit 3 Jahren an dem Thema. Ja, dass man einfach auch Themen, die schiefgegangen sind, kommuniziert, weil das ist genauso etwas, wovon man lernen kann. Weil wenn es der andere nicht macht, dann hat man ja schon einen positiven Effekt. Aber es ist natürlich immer im Unternehmen einfacher, positive Dinge zu kommunizieren, als eben auch negative. Aber ich glaube, wir sind schon ganz gut, aber da gibt es sicher noch ein bisschen Luft nach oben.
Vielleicht noch ein weiterer Aspekt, und zwar neue Mitarbeiter in die Kultur bringen. Und insbesondere da der Onboarding-Prozess. Also viele unserer Gesprächspartner berichten uns, dass das natürlich herausfordernd ist. In der Corona-Zeit gab es teilweise ganz schlechte Onboarding-Prozesse. Wie wird es bei euch, wie wird es bei Dresden Sommer gehandhabt?
Also wir haben natürlich auch festgestellt, dass die ersten 3 Monate da entscheidend sind. Also was man da nicht schafft, das holt man auch schlecht wieder auf. Von daher haben wir den Prozess natürlich erstmal vereinheitlicht und professionalisiert. Das heißt, es gibt feste Termine. Der erste Arbeitstag ist geklärt. Dann gibt es einen Welcome Day, wo dann verschiedene Kolleginnen, also alle, die quasi an einem Standort begonnen haben, zusammen bekommen erstmal allgemeine Informationen zum Standort. Wie funktioniert die IT? Und so gibt es eben verschiedene Fit-Termine, die dann durchgeführt werden. Es gibt immer 2 Paten pro neu begonnenem Mitarbeitenden. Ein fachlicher Pate und ein disziplinarischer Pate, die sich dann auch wirklich, also speziell in der Probezeit in den ersten 6 Monaten, wirklich sehr intensiv auch darum kümmern, dass die Integration funktioniert. Und so gibt es natürlich viele Bausteine, die man entwickelt hat und natürlich auch versucht, konsequent umzusetzen. Das ist ja immer das Thema. Also viele Dinge zu haben und tatsächlich zu machen, sind ja auch immer noch 2 Paar Stiefel. Aber da arbeiten wir dran und von den Mitarbeitern wird das wirklich sehr positiv betrachtet bei uns. Also wir bekommen immer sehr gute Bewertungen für die ersten Monate, dass das wirklich sehr professionell abläuft. Eben auch mit Präsenzthemen, mit digitalen Themen. Ich in Baden-Württemberg habe eben hauptsächlich immer das Problem, dass es ja immer wahnsinnig viele Mitarbeitende sind. Also wenn ich mit allen festmachen will, dann sind es 1400, ja. Und allein, ich habe gestern den Welcome Day gehabt, digital, dann waren es halt 50 neue Kollegen, die angefangen haben. Ja, also deswegen muss man eben auch viele digitale Formate da einbinden, aber das funktioniert wirklich sehr.
Jetzt sprichst du ja, ich sag mal, über verschiedene Themen hybrid, also ich sag mal digital, persönlich. Ja. Wie ist es bei euch? Wie arbeitet ihr in der Regel die Verhältnismäßigkeit zwischen Präsenz und Homeoffice, also das heißt auf der hybriden Basis, wie ist da die Gewichtung?
Ja, das ist eine Frage, die ich dir nicht mit einem Satz beantworten kann, weil wir mittlerweile eben sehr breit aufgestellt sind und Personen mit ganz unterschiedlichem Know-how und Arbeitsweisen bei uns arbeiten. Von daher haben wir eben jetzt mal übergeordnet gesagt, ein Tag Homeoffice, ein Tag Büro ist quasi Pflicht für jeden, so mehr oder weniger. Und die anderen drei Tage sollen so gestaltet werden, dass er für sich das beste Arbeitsergebnis bekommt. Ja, das heißt, es kann jetzt Mitarbeitende geben, die einfach sehr konzentriert alleine arbeiten müssen. Ja, die sind 4 Tage zu Hause, haben da ein eigenes Zimmer, werden nicht gestört, können da super arbeiten, ist okay. Und der andere ist 4 Tage im Büro, weil er, sage ich mal, neue digitale Geschäftsmodelle entwickelt und mit Startups zusammenarbeitet und einfach, sage ich mal, den Austausch braucht. Also von daher haben wir eben versucht, so eine Klammer zu bilden, aber schon zu schauen, wo ist es optimal? Ja, also das ist vielleicht auch wie im non-territorialen Büro. Ja, das funktioniert halt bei Leuten, die immer im Büro sind, jeden Tag eben nicht. Aber jetzt der Projektmanager, der halt die Hälfte der Zeit sowieso unterwegs ist, funktioniert super. Ja, und so ist es da auch beim hybriden Arbeiten. Da haben wir dann einfach ganz verschiedene Lösungen.
Auch wenn ihr ein großes Spektrum abbildet, so werdet ihr immer wieder mit Architekten oder Fachplanern kooperieren. Und da ist ja dieses Thema Coworking Space entstanden. Das heißt also räumlich auch irgendwo mal aufs Land zu gehen, ins Coworking oder irgendwo in der zentralen Stadt Frankfurt oder so. Nutzt Dres und Sommer auch solche Coworking Spaces, also gerade für zusammengesetzte Projektteams?
Also der Vorteil ist natürlich, dass Dres und Sommer, ich kann die Zahl jetzt nicht genau sagen, aber wahrscheinlich 25 Büros in Deutschland hat, wo physisch relativ viele Mitarbeitende sitzen. Und wir nutzen natürlich die Büros. Wir haben in Stuttgart auch ein Gebäude, wo gerade die digitalen Geschäftsmodelle entwickelt werden, wo wir dann auch zusätzlich Platz haben, genau für Kolleginnen und Kollegen, die von anderen Standorten kommen, sich treffen. Die können da auch arbeiten, temporär, sodass wir eigentlich mit unserer bestehenden Infrastruktur da eigentlich ganz gut spielen können. Also allein in Baden-Württemberg haben wir 5 Standorte mit Mitarbeitenden. Ja, also das heißt, wir sind da wirklich sehr flächendeckend unterwegs. Was wir natürlich schon machen, ein Beispiel, wir haben 9 Standortverantwortliche mit mir im Dachraum. Und wir stimmen uns eben auch regelmäßig ab, weil man natürlich immer vom anderen auch lernen kann. Und da haben wir uns zum Beispiel dann im Regus-Büro in Frankfurt Flughafen getroffen über dem ICE. Und da konnten dann einfach alle super geschickt anreisen. Das heißt, das machen wir schon, dass wir da einfach dann von Drittanbietern uns Besprechungsräume mieten. Aber jetzt wirklich zum Arbeiten, da haben wir das bisher noch nicht umgesetzt.
Ich würde nochmal gerne ein Stück zurückgehen, und zwar zu dem Thema Onboarding-Prozess. Du sagtest, ihr habt knapp 4.000 Mitarbeiter all over. Das heißt, ihr habt sicherlich auch diverse Generationen bei euch im Unternehmen aktiv, und es gilt ja, die zu vernetzen, den Austausch, Wissenstransfer etc. mitzumachen. Welche Erfahrung hast du da in deiner Rolle gemacht mit den Generationen oder den vermeintlichen Generationenkonflikt?
Also den Konflikt habe ich wirklich eigentlich das einzige Mal gesehen bei unserem non-territorialen Büro, wo die älteren Kolleginnen und Kollegen doch wirklich sehr skeptisch waren, weil sie natürlich schon sehr viel Arbeitsleben hinter sich hatten, das natürlich komplett anders ausgesehen hat. Aber ansonsten funktioniert das bei uns eigentlich gut, weil wir von der Philosophie her eben kein Herrschaftswissen haben, sondern wirklich jeder teilt sein Wissen, weil wir versuchen, gemeinsam immer besser zu werden. Und es ist wirklich, sage ich mal, auch Tradition jetzt gerade bei den Patenprogrammen, bei neuen Mitarbeitenden, dass man da natürlich auch guckt, wenn es ein Junger ist, ja, dann bekommt er vielleicht eine Erfahrerin an die Hand, um die Erfahrung auch zu teilen. Also das funktioniert bei uns eigentlich wirklich sehr gut. Und die Mitarbeitenden arbeiten eigentlich auch alle mit großer Lust bis zum Renteneintrittsalter. Also von daher habe ich da eigentlich keine Schwierigkeiten.
Jetzt vielleicht nochmal auf eure stationären Standorte zurückzukommen. Habt ihr dann dort im Prinzip Clean Desk, oder in welche Funktionen teilen sich denn die Präsenzstandorte? Oder sind es im Prinzip Meeting Spaces, wo man sich variabel einbuchen kann? Was ist heute für Dres und Sommer ein stationärer Standort?
Der stationäre Standort hat sich natürlich über die letzten Jahre auch schon gewandelt. Früher hatten wir viele Kombibüros. Das war quasi ganz viele Zellen und im rückwärtigen Bereich offene Bereiche, wo dann die Assistenz saß und wo so Kommunikationszonen waren. Aber jeder hat halt natürlich sein eigenes Büro gehabt mit Namensschild. Davon haben wir uns eigentlich relativ früh verabschiedet, weil wir einfach gesehen haben, dass wir als Beratungsunternehmen natürlich viel unterwegs sind. Und wir haben das nicht mal gemacht, um Miete zu sparen, sondern die Gebäude waren schlicht relativ leer und es hat halt wenig Austausch stattgefunden. Und durch die Auflösung der festen Arbeitsplätze haben wir dann einfach wieder mehr Dichte erzeugt. Und das ist ja schon unwahrscheinlich wichtig bei einem Dienstleistungsunternehmen. Die neuen Ideen, die Kreativität, die entsteht ja nicht, wenn der Mitarbeitende zu Hause am Schreibtisch sitzt. Also meistens nicht. Manchmal ist es ja auch unter der Dusche oder Ähnliches. Aber meistens passiert es ja schon, wenn man zusammenkommt. Also von daher hat sich das Büro schon entwickelt, mehr zu offeneren Bereichen. Wir sind Freunde von hybriden Bürolösungen. Also wir wollen kein komplett offenes Büro, wir wollen keine komplette Zellenstruktur, sondern wir wollen den Mitarbeitenden verschiedene Arbeitsmöglichkeiten anbieten. Also er kann quasi jeden Morgen entscheiden, was ist heute für mich der richtige Arbeitsplatz. Ja, und jeder Bereich hat eigentlich offene Bereiche, geschlossene Bereiche, Thinktanks, dass man eben individuell entscheiden kann. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was man eigentlich den Mitarbeitenden anbieten muss. Aber auch da gilt wie vorher. Wir sind mit das größte Planungsbüro in Deutschland mittlerweile, was die meisten auch nicht wissen, mit allen Planungsdisziplinen. Das heißt, ein Planer natürlich arbeitet anders wie ein Projektmanager. Ja, der Planer, der ist natürlich die Konstrukteure, die sitzen vor ihrem Rechner und arbeiten da. Das heißt, da hat man das Sharing eigentlich nur, wenn man krank ist, im Urlaub, wie auch immer. Ja, und jetzt Berater, wir haben Beraterhaus, die sind vielleicht ein Drittel noch da. Ja, also da habe ich natürlich auch eine ganz andere Belegung, einen anderen Sharing-Faktor. Und das ist das, was wir auch dann unseren Mitarbeitenden, aber auch den Kunden sagen. Man muss wirklich immer eine Firma nicht als ein Stück Firma betrachten, sondern immer schauen, welche Arbeitsweisen habe ich und was ist dann eigentlich die richtige Systematik, um auch das Büro zu gestalten. Aber was wir eben für alle haben, ist, dass wir eine digitale App haben, wo wir Arbeitsplätze buchen. Also das heißt, ich kann jetzt als Resonsommer-Mitarbeiter im gesamten Dachraum mir ein Büro buchen. Also wenn ich jetzt morgen in Frankfurt bin, könnte ich mir da eben genau auch ein Büro buchen. Und so halten wir das unter Kontrolle, weil wir natürlich jetzt auch nicht wollen, dass morgens dann einer vor dem Büro steht, alle Arbeitsplätze sind belegt, dann fährt er wieder nach Hause. Das ist ja auch nicht sinnvoll. Ja, also von daher kann man eben im Vorfeld schauen, gibt's Plätze und dann funktioniert das alles geregelt. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Aber die Büros sehen natürlich auch am Standort Stuttgart, haben wir, glaube ich, in Summe 11 Gebäude. Ja, die sehen natürlich auch unterschiedlich aus, weil das eine ist angemietet, da kann man nicht viel machen. Die anderen sind eigene Gebäude, da haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten.
Bevor wir, ich sage mal, von internen Sicht der Dinge auf die externe Sicht gehen, würde es mich nochmal interessieren, auf die 11 Gebäude nochmal einzugehen. Im Zuge meines täglichen Tuns habe ich immer wieder Gespräche und höre momentan von meinen Kunden, dass sie sagen, wir brauchen keine neuen Flächen. Ganz im Gegenteil, wir gehen eigentlich den Schritt zurück. Wir werden nicht neu bauen. Wir werden die Flächen ja einfach, zweifach, dreifach, vierfach teilweise nutzen. Von meiner Sicht der Dinge, wie ist es denn bei Dres & Zomer?
Ja, bei Dres & Zomer habe ich die Herausforderung, dass wir in den letzten Jahren sehr stark gewachsen sind. Wir haben jetzt immer noch den Luxus, dass wir aktuell weniger stark wachsen und nicht konsolidieren oder gar Arbeitsplätze abbauen, wie man es ja auch schon liest in der Presse. Von daher ist bei mir eigentlich immer das Thema, wann brauche ich neue Flächen? Die Zeiträume haben sich jetzt schlicht verschoben. Also das heißt, wenn ich früher jetzt halt nächstes Jahr schon wieder neue Flächen gebraucht hätte, habe ich jetzt einfach über höhere Sharing-Faktoren, mehr mobiles Arbeiten, einfach reichen meine Gebäude nochmal 1,5, 2 Jahre länger. Ja, und das ist jetzt im Moment der Vorteil, weil sich natürlich in der Waldplätze in Stuttgart-Vaihingen so viele Möglichkeiten haben wir da aktuell auch nicht. Von daher ist es bei mir jetzt kein Thema, was mache ich mit Flächen, die ich nicht mehr benötige, sondern ich freue mich, dass ich jetzt, wir haben ja ein Innovationsgebäude Obere Waldplätze 12 vor 1,5 Jahren dazu bekommen. Das heißt, da habe ich quasi dann Entspannung bekommen, weil wir 160 Arbeitsplätze dazu bekommen haben. Das füllt sich jetzt so langsam und ja, jetzt habe ich eben ein bisschen Zeit, denke mal noch so 1, 2 Jahre, bis wir dann wieder neue Flächen. Wir schauen natürlich schon auch, dass wir die Art der Arbeitsplätze verändern. Also es ist schon eine Verschiebung von reiner Arbeitsmöglichkeit, sage ich jetzt mal, also wo ich individuell arbeite, hin zu wie komme ich zusammen, wie schaffe ich das, dass die Leute auch bereichsübergreifend zusammenkommen. Also wir haben so Workshop-Flächen installiert, ja, wo dann die Leute auch aus den unterschiedlichen Gebäuden zusammenkommen. Wir haben eine neue Kantine gemacht mit gutem Essen. Ja, weil das ist auch ein Platz, wo dann eben alle zusammenkommen. Ja, das ist ja immer die Schwierigkeit, wenn man jetzt 11 Gebäude hat. In dem Gebäude funktioniert das meistens gut, aber man muss auch Anreize schaffen, wie die Mitarbeitenden aus den unterschiedlichen Gebäuden dann zusammenkommen. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und von daher sind wir immer irgendwie am Umbauen, optimieren, weil, ich sag mal, den perfekten Zustand, den hat man nie erreicht.
Jetzt vielleicht als Überleitungsfrage, bevor wir zu Kundensicht kommen. New Work ist ja jetzt nicht nur Arbeitsplatzorganisation und mobiles Arbeiten, sondern New Work heißt ja auch, eine Vertrauenskultur zu haben und insbesondere eben ein Vertrauen in die Performance der Mitarbeiter. Wo merkst du, wo sind da Möglichkeiten noch oder wo sind da Grenzen in der Praxis? Ihr seid ja in dem Bereich New Work schon recht weit, aber wo siehst du vielleicht auch Grenzen zu diesem Thema Selbstorganisation und Vertrauen?
Ja, Vertrauen entsteht natürlich im Persönlichen aus meiner Sicht. Das ist schwierig für digitale Medien Vertrauen zu generieren. Von daher wird der Arbeitsplatz, der Arbeitsort, wie man ihn dann auch immer bezeichnet, aus meiner Sicht immer extrem wichtig sein, um das Thema Vertrauen zu bekommen. Wir machen natürlich auch interne Veranstaltungen, wo die Mitarbeitenden zusammenkommen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Arbeiten auf der einen Seite ist natürlich wichtig. Ja, wir wollen Umsatz, wir wollen EBIT, wie jedes andere Unternehmen auch. Aber man muss natürlich den Mitarbeitenden auch was bieten. Und das ist natürlich jetzt durch den Fachkräftemangel. Es kommt immer weniger Junge nach. Das ist natürlich auch ein ganz arg wichtiges Thema, wo man natürlich auch als Führungskraft extrem dran arbeiten muss. Von daher, ja, das Thema einfach unwahrscheinlich wichtig, das Präsenzthema nicht zu vernachlässigen. Also von daher ist es auch wirklich so, dass wir immer wieder animieren, auch ins Büro zu kommen. Ja, wir haben so eine Regel, es gibt keine Regel, das hat es also eingeschliffen, um 10 Uhr ist so ein Treffpunkt, wo man Kaffee trinken kann, wo man Kolleginnen trifft. Ja, wenn ich jetzt um 9 in die Cafeteria gehe, bin ich mehr oder weniger alleine. Um 10 treffe ich unwahrscheinlich viele. Mein Ansatz und meine Theorie ist immer noch, dass die Hälfte der Probleme im Büro genau da gelöst werden. Ja, wenn man zufällig jemanden trifft, sagt, hey, brauch irgendwie einen guten Tagesplan, hast du mir nicht einen? Okay, dann haben wir im eigenen Haus, schlechtes Beispiel. Aber also das ist einfach unwahrscheinlich wichtig. Die Menschen müssen zusammenkommen. Ich bin ein absoluter Freund auch von mobilen Arbeiten, aber ohne Zusammenkommen funktioniert gar nichts.
In Richtung Kundenseite, ihr beratet ja auch in dem Bereich Gestaltung neuer Arbeitswelten. Wo wird es hingehen? Also wie werden in Zukunft diese Arbeitsstätten wie beispielsweise Eschborn, wie werden die in Zukunft aussehen? Was gibt's da für Überlegungen? Was gibt's da für Konzepte?
Also vielleicht reinsteigen können wir damit, dass man ja während Corona viel diskutiert hat, was das für Auswirkungen haben wird, New Work. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir die Auswirkungen sehen. Also das heißt, es gibt schon viele Kunden, die sagen, ich brauche nicht mehr die große Fläche für Büroarbeitsplätze, wie ich sie vielleicht in der Vergangenheit gebraucht habe. Also das heißt, bei wirklich großen Kunden geht es natürlich auch darum zu schauen, wie kann ich das konzentrieren, wo kann ich was abmieten, wie auch immer. Also da werden dann wirklich auch Flächen auf den Markt kommen. Man hat ja auch immer Flächen, die vielleicht nicht so optimal sind, wo man sich auch freut, wenn man die mal los wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass sich natürlich auch die Art der Arbeitswelten schon radikal ändert, dass wirklich das Zusammenkommen professionellen Meetingräume auch dann mit professioneller Videokonferenztechnik ein Thema sind. Also es ist schon konzeptionell auf der einen Seite ein Riesenthema, also dass man einfach vom klassischen Büro wegkommen zu einem Kommunikationsbüro mit Einzelarbeitsplätzen, vielleicht so als Anhängsel. Und auf der anderen Seite eben auch über digitale Medien versucht, das natürlich weiter zu optimieren, weil das ist mittlerweile einfach Standard. Ja, also wir machen zum Beispiel einmal im Quartal einen Standort-Coffee-Talk, wo dann so 500 bis 1000 Mitarbeitende zuschauen. Das haben wir dann halt am Anfang auch so ein bisschen hemdsärmlich gemacht und dann haben wir irgendwie so ein bisschen Studiotechnik gekauft. Und jetzt haben wir auch gesagt, das ist jetzt eigentlich mittlerweile ein Medium, was wirklich sehr gut funktioniert bei großen Mitarbeiteranzahlen. Und jetzt bauen wir uns ein richtiges Studio, das dann quasi immer zur Verfügung steht. Perfekte Tontechnik, perfektes Licht, also wo quasi einfach alles stimmt. Und ich sag mal, das ist sicher auch was, was sich jetzt in Zukunft noch mehr durchsetzen wird, ja, weil die digitalen Kommunikationskanäle, die werden ja bleiben.
Du hast vorhin angesprochen, Nachwuchs fehlt, generell Fachkräfte oder generell Arbeitskraft als solche fehlt oder wird zukünftig immer noch mehr fehlen. Jetzt haben wir ja, ich sag mal, eine Entwicklung, dass die KI, also sprich künstliche Intelligenz, in irgendeiner Art und Weise unsere Arbeitsprozesse optimiert oder unterstützt. Kann. Inwieweit kommen denn heute Unternehmen auf euch zu dem Thema KI?
Ja, wir haben das große Glück, dass wir vor vielen Jahren ein Innovationscenter installiert haben bei Dresden Sommer, das sich mit digitalen Geschäftsmodellen beschäftigt. Und wir haben mittlerweile auch einige Produkte, die vertrieben werden, also wo man quasi Software von Dresden Sommer kaufen kann und sich einsetzen kann. Das heißt, wir haben da jetzt natürlich einen relativ großen Vorteil. Im Nachhinein wusste das ja keiner, aber die haben sich natürlich auch mit KI beschäftigt und haben jetzt eben schon verschiedene digitale Geschäftsmodelle entwickelt und können da natürlich auch selber schneller drauf reagieren. Also wir sind der Meinung, dass das radikal das Arbeiten verändern wird. Viel radikaler, wie wir uns das vorstellen können. Wir sehen das als Dresden Sommer aber als Chance, weil wir aktuell aus unserer Sicht relativ weit vorne sind, was die Innovationsfähigkeit in der Immobilienwirtschaft angeht, was zugegebenermaßen nicht so wahnsinnig schwierig ist, weil wir da ja insgesamt ein bisschen hinterherhinken, sage ich mal. Aber wir beschäftigen uns jetzt schon damit, wie wir Themen einsetzen können. Das sind ja auch noch rechtliche Themen, die da geklärt werden müssen. Aber wir haben schon unwahrscheinlich viele Ideen, wie in den unterschiedlichen Bereichen bei uns KI zu Vereinfachungen führen kann, wo Standardprozesse im Prinzip durch KI dann erbracht werden können. Aber im Moment ist es eben noch Vorbereitung und noch keine Umsetzung. Aber was ich halt so ein bisschen spannend finde, ist, wir haben jetzt quasi die Veränderung aus Corona mit den mobilen Arbeiten ja noch gar nicht bearbeitet. Und jetzt kommt quasi aus meiner Sicht noch größere Veränderungen und die überlagern sich jetzt. Und das ist schon spannend, weil das KI-Thema fängt ja gerade erst an. Da redet man halt über ChatGPT, aber nicht, ob ich dann vielleicht noch weniger Arbeitsplätze brauche oder vielleicht machen die nur was anderes, muss man sehen, ja. Da rollt schon eine große Welle auf uns.
Jetzt würde ich gerne zum Schluss auch nochmal anderes Thema anschneiden, und zwar dieses ganze Thema Nachhaltigkeit. Und da gibt's ja Dres und Sommer The Blue Way. Was bedeutet für euch das Thema Nachhaltigkeit, also sowohl intern als auch für die Kunden in Richtung Nachhaltigkeitsberatung?
The Blue Way, vielleicht als nochmal ganz kurze Erläuterung, ist quasi die Kombination aus auf der einen Seite Nachhaltigkeit, auf der anderen Seite Wirtschaftlichkeit. Also Dresden Sommer ist eigentlich immer dafür gestanden, dass man jetzt nicht die Nachhaltigkeit der Nachhaltigkeitswillen macht, ja, sondern dass man sie intelligent macht und auch wirtschaftlich darstellen kann. Und das ist auch das, was wir mit den Kunden suchen umzusetzen. Wir hatten letztes Jahr eine interessante Kundenveranstaltung, da haben wir den Richard David Precht eingeladen, der zugegebenermaßen streitbar ist, aber der hat einen wirklich tollen Vortrag gehalten. Und eins ist bei mir hängen geblieben: wenn wir alle so agieren, wie es die Gesetze aktuell vorgeben, dann werden wir gemeinsam untergehen. Das heißt, wir müssen mutiger sein. Das haben wir ja jetzt bei unserer Gebäude Obere Waldplätze 12 gezeigt, dass es geht, also ein Plusenergiehaus zu bauen, das, glaube ich, die Energieeinsparverordnung um 63% unterschreitet. Und das ist trotzdem wirtschaftlich. Also die Amortisationszeiträume sind vielleicht ein bisschen länger, aber wir haben da nichts Unvernünftiges gemacht. Ja, wir haben nur viel Gehirnschmalz reingesteckt. Und ich glaube, das ist das, was wir auch quasi unter dem Blue Way verstehen, wirklich unsere Kunden zu überzeugen. Seid mutig, geht einen Schritt weiter und wir helfen euch, das Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit unter einen Hut zu
bringen. Wir haben jetzt eigentlich schon die Hauptthemen angeschnitten. Ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, Dres und Sommer als Wissensorganisation, als Dienstleister ist das sicher führend. Ich habe da schon viel erwartet von dem Gespräch, aber muss ich sagen, das ist auch voll erfüllt worden. Und da kann man eigentlich nur wünschen, dass in Richtung New Work sich andere Organisationen daran orientieren. Ihr habt den Beratungsanspruch, auch führend zu sein. Und ich glaube, das war für unsere Zuhörerschaft sehr inspirierend, mal deine Gedanken zu den Themen zu hören und da gewisse Zusammenhänge zu verstehen.
Ja, vielen Dank, dass ihr an mich gedacht habt. Fand ich jetzt wirklich inspirierend. Habe ich wirklich sehr gerne gemacht.
Vielen Dank, Ralf. Hat mich sehr gefreut. Wir hoffen, dass Ihnen die heutige Podcast-Folge des New Work Talk Podcasts gefallen hat, neue Impulse für die Arbeit der Zukunft mitgegeben hat und bedanken uns dafür, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Tipps oder spannende Ideen zum Thema New Work haben, die wir in Zukunft in diesem Podcast besprechen sollten, dann freuen wir uns über Ihr Feedback per E-Mail oder in LinkedIn. Alle Infos und weiterführenden Links finden Sie auf unserer Website newworktalk.com. An dieser Stelle bereits vielen, vielen Dank dafür. Wenn Ihnen der New Work Talk Podcast gefällt, dann können Sie uns mit einer Bewertung oder Ihrer Rezension bei Apple Podcast unterstützen. Ansonsten abonnieren Sie den Podcast, wie eben genannt, in Apple, in Spotify, in Google Podcast und Co., um in Zukunft keine weitere interessante Folge des Podcasts zu verpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal sagen
Tobias Augsten
und Markus Blank.